Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Glamouröse Büros, Optimismus und das Selbstverständnis, dass hier die Zukunft entsteht. Das war lange das Bild vom Silicon Valley und bis vor wenigen Jahren strahlte dieses Bild auch bis in die Politik, bis in die Medienlandschaft und in die Öffentlichkeit hinein.
Ja, und das mag ein bisschen komisch wirken heute, aber sehr viele Menschen haben früher tatsächlich daran geglaubt, dass die großen Tech-Unternehmen die Welt zum Guten ändern würden. Die Schlagzeilen, die waren in der Regel positiv und auch die Stimmung auf den Plattformen ziemlich positiv.
Allerdings ist das jetzt auch alles schon eine ganze Weile her. Vom Optimismus von damals ist heute jedenfalls nicht viel übrig geblieben. Heute herrscht eher Skepsis. Hagen Terschüren hat rekonstruiert, wie das passieren konnte.
Ja, guten Morgen aus der Schlange vor dem Apple Store. Vor mir stehen ungefähr 1000 Leute, 500 sind noch hinter mir. Ich stehe allerdings jetzt erst seit früh halb fünf hier in der Schlange. Andere haben schon seit gestern gestanden, hier übernachtet auch vor dem Laden.
Riesige Schlangen vor den Apple Stores, nur weil ein neues Telefon erscheint. Heute scheint das kaum vorstellbar zu sein. Doch noch vor ein paar Jahren standen nicht nur Fans tagelang an, um ein iPhone zu kaufen. Auch die Presse hat fleißig beim Hype mitgemacht.
For a very long time, the tech press was seen as very rah-rah tech.
Lange Zeit hatte die Tech-Presse so eine rah-rah-Sicht auf die Dinge. Sie hat die Unternehmen als eine Art leuchtende Sterne amerikanischer Innovation gesehen und die Tech-Presse war ihnen lange unterwürfig und größtenteils daran interessiert, ein Sprachrohr der Industrie zu sein.
Erinnert sich Bobby Allen, Tech-Reporter für den US-Radiosender NPR. Doch nicht erst, seitdem wir alle Smartphones in der Tasche haben und zu viele Stunden am Tag in den sozialen Medien verbringen, wurde das Silicon Valley als Heilsbringer der Zukunft gesehen.
It goes all the way back really to
Es reicht in die 1960er und 70er zurück, der Beginn der PC-Industrie und Computern für zu Hause, deren Schöpfer Babyboomer waren. Das war die Generation, die in den 60ern zur Universität gegangen ist, gegen den Vietnamkrieg protestiert hat und daran glaubte, dass die Welt ein besserer Ort wird, wenn wir die Computer aus den Hinterzimmern des Militärs und der Universitäten nehmen und zu etwas machen, das normale Menschen benutzen können. Das war der Optimismus, dass Technologie Menschen zusammenbringen kann.
Margaret O'Meara ist Historikerin und Autorin, die sich seit Jahren mit den Tech-Unternehmen befasst. Über die Jahre wurden einige der Hippies von damals, zum Beispiel Steve Jobs, zu den treibenden Kräften im Silicon Valley. Und was von Politik und Presse, heute monopolistische Großkonzerne genannt und als Turbokapitalismus bezeichnet wird, hinterließ noch bis vor wenigen Jahren einen ganz anderen Eindruck.
Es war eine gute Nachricht in einem Meer aus schlechten Nachrichten und eine Art Gegenkultur, eine altruistischere, nettere Form des amerikanischen Kapitalismus. Das Image hat sich bis in die 1990er und sogar das aktuelle Jahrhundert gehalten.
Firmen wie Facebook und Google verkauften sich als die Zukunft der Arbeitswelt und mehr. Die Startups waren Inkubator für eine neue Lebenseinstellung. In den Büros gab es Massagesalons und Wäschereien. Es ging um mehr als nur Arbeit. Zumindest sei das die Außenwirkung gewesen, meint Adrian Daub, Autor und Professor für vergleichende Literatur an der kalifornischen Universität Stanford.
Es wurde immer gesagt, diese Technologien sind rein positiv. Es wurde auch immer suggeriert, dass das eigentlich diese Unternehmen zu Unternehmen ganz neuen Schlags machen sollte. Also dass sie nicht nur Unternehmen sind, dass es nicht nur ein Industriezweig ist. Das ist nicht wie die Autoindustrie, ist nicht wie das Versicherungswesen. Es handelt sich um eine Familie oder wir sind eine Mission.
Und das Image hat funktioniert. Google, Facebook, Apple und die anderen wurden zu den einflussreichsten und wertvollsten Aktienunternehmen der Welt. Die Hypeblase wurde größer und größer. Bis circa 2016, als ein politischer Skandal auf den nächsten folgte.
Donald Trump hat mehr als 8 Millionen Follower auf Twitter.
Damit hatte niemand gerechnet. Die Gegner der EU gewinnen das britische Referendum. Eine unheimliche Allianz greift die etablierte Demokratie an. Digital.
Der Cambridge Analytica-Skandal sei dann das Ende des Kuschelkurses der Tech-Presse gewesen, erinnert sich Reporter Bobby Allen.
Von da an haben JournalistInnen angefangen, eine feindliche Beziehung zu den Tech-Unternehmen einzunehmen.
Plötzlich stand die Rolle von Big Tech im Mittelpunkt. CEOs mussten vor Parlamenten Rede und Antwort stehen.
Wir haben angefangen, Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, was ist der gesellschaftliche Einfluss, den Social Media hat? Die Plattformen verstärken Desinformation. Lasst uns mal angucken, was das für Demokratie, Wahlen und mentale Gesundheit bedeutet, statt einfach nur aufgeregt zu sein, wenn Apple Features für ein neues iPhone ankündigt.
Dieser Stimmungswechsel machte sich auch in der Bevölkerung breit. Nach 2017 verschwanden die Schlangen vor den Apple Stores nach und nach und auch die Berichterstattung darüber. Facebook ist uncool, Instagram gilt als der Ort, wo einem alle etwas verkaufen wollen und bei TikTok dominiert die Verbindung zu China den Diskurs. Die Bilder von bunten Büros voller Rutschen und anderem Luxus sind Debatten über die wirtschaftliche Realität gewichen. Big Tech ist geprägt von Aktienunternehmen und die AnlegerInnen wollen Renditen sehen. Die Regeln des Marktes gelten auch hier. Von Familie und Mission redet dort niemand mehr und Googles berühmtes Motto Don't be evil wurde 2018 gestrichen. Adrian Daub fasst die Stimmung so zusammen.
Der Blick nach Silicon Valley ist nicht mehr so offensichtlich oder nicht mehr so alternativlos, wie er noch vor 5 Jahren war.
Doch es gibt Versuche, das coole Image von damals zurückzubekommen. Und es gibt auch Beispiele, wie das funktionieren kann. Um 2010 herum hatte Microsoft immer noch den Ruf von beigen Computern in beigen Büros, in denen Leute in beiger Kleidung arbeiten. Darüber rede heute keiner mehr, sagt die Historikerin Margaret O'Meara.
Microsoft hat das durch mehrere Veränderungen geschafft. Wichtig war, die Unternehmensspitze auszutauschen, indem sie 2014 Satya Nadella zum CEO gemacht haben. Und dann der Schritt weg von Windows und Office zur Cloud und der Ausbau der Spielesparte mit Xbox und so weiter.
Inzwischen nimmt Microsoft sogar noch mehr Fahrt auf. Als eine der führenden Firmen im Hype um sogenannte künstliche Intelligenz. Und aktuell sieht es so aus, als würde es das Silicon Valley doch wieder schaffen, ein Thema zu etablieren, das die Debatte um unsere Zukunft dominiert.